Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Schönen guten Tag. Seit vielen Jahren setzt sich mein Gast Derwish Hisatschi für Vielfalt und ein gutes Zusammenleben ein. Als Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus bekämpft er Hass. Er selbst ist Muslim und auch ihm sind immer wieder Vorurteile und Diskriminierung begegnet. Über seinen Einsatz in der Bildungsarbeit und seine Motivation wollen wir reden. Hallo Derwish Hisatschi.
Guten Morgen, hallo.
Vorneweg herzlichen Glückwunsch, kann ich sagen. Sie sind nämlich gerade für den Margot Friedländer Preis nominiert worden. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ich hatte viele Begegnungen mit Margot Friedländer und sie war für viele Inspiration, Orientierung oder auch eine Person, die auch Menschen gestärkt hat und Hoffnung gegeben hat. Und wenn man sich heute anschaut, was in unserem Land los ist, spürt man, wie sehr sie fehlt. Und ja, allein die Nominierung ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr.
Mit dem Margot-Friedländer-Preis werden ja Menschen ausgezeichnet, die Menschlichkeit und Toleranz vorleben. Welchen Weg Derwish Hisatschi da geht, wie es ihm gelingt, Widerstände zu überwinden, das werden wir erfahren heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Derwish Hisatschi ist Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, setzt sich gegen jede Form der Menschenfeindlichkeit ein. Und in Zeiten, in denen sich eigentlich viele mit verschränkten Armen gegenüberstehen, kann man, finde ich, von ihrer Arbeit nur lernen, allein wie man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt, bei total gegensätzlichen Weltsichten vielleicht auch. Was ist da Ihr Ansatz?
Unser Ansatz ist vor allem erst einmal zuzuhören, zu schauen, was für Bedürfnisse haben Menschen, was bewegt sie, was stört sie oder was wünschen sie sich. Also es ist kein Hexenwerk in diesem Sinne. Jede Arbeit, vor allem auch jede pädagogische Arbeit, beginnt mit Beziehungsaufbau. Und je mehr man darin investiert und gleichzeitig je offener und freier man in diesem Ansatz ist, desto mehr kommt am Ende bei raus. Das heißt, wenn ich ordentlich Beziehungsaufbau betreibe, wenn ich zum Beispiel mit Jugendlichen arbeite, und zwar ganz banal, allgemein, über den Namen, über die Herkunft, über den Tag, wie man zur Schule gekommen ist oder wie man sich fühlt. Wenn man in der Anfangszeit glaubhaft vermitteln kann, dass man Interesse an einem hat, dann kann man später viel einfacher auch die Probleme angehen und anpacken. Und die Probleme sind dann teilweise auch schwierige Themen wie Antisemitismus, wie Rassismus. Also,
aber fällt Ihnen das dann immer leicht, diese Beziehungen aufzubauen, zugewandt zu sein, auch wenn vielleicht das Gegenüber ja krude Ansichten äußert?
Nein, natürlich nicht. Also in dem Sinne bin ich auch nur ein Mensch. Ich weiß aber, dass ich hier ein bestimmtes Interesse habe. Mein Ziel oder meine Motivation ist es, Menschen zu erreichen und durch Sprache und Bildung und durch Austausch sie von, wenn ich das Wissen oder den Eindruck habe, da sind Vorurteile im Raum, ein bisschen zu Hass, ich will ja diese Person erreichen und ändern. In dem Sinne wiegt das schwerer als anfangs so Situationen, wo ich sage, das ist jetzt echt übel und normalerweise müsste man diese Person jetzt ignorieren oder disqualifizieren.
Also Empathie und Geduld ist der Schlüssel, kann man sagen.
Ich würde sagen, bei allem ist Empathie und Geduld der Schlüssel. Eine Prise Demut, wenn man mit diesem Begriff was anfangen kann, tut in der Sache auch gut. Aber jeder andere Weg, Schnellschüsse oder wenn man das Gefühl hat, Dinge besser zu wissen und man braucht es dem Gegenüber nur zu sagen, und dann muss sie das annehmen, akzeptieren, denn ich weiß es ja besser als mein Gegenüber. All das funktioniert nicht. Das funktioniert übrigens auch in der politischen Arbeit nicht, wie wir es jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen und bestätigt bekommen haben.
Deshalb sage ich ja, man kann da sicherlich ganz gut dann auch Parallelen ziehen, ne? Und wir alle können lernen. Sie sind ja auch immer dafür, Dinge klar zu benennen und anzusprechen. Und wenn wir jetzt mal auf den Nahostkonflikt gucken oder um die Diskussion drumherum, da hat gefühlt jeder eine Meinung. Was sind da die Punkte, bei denen Sie in einer Diskussion immer intervenieren würden? Wo fängt da der Antisemitismus an?
So, alle haben Meinungen, alle haben Positionen. Schwierig wird es, wenn die Meinung problematische, gefährliche Inhalte hat. Also wenn es zum Beispiel verallgemeinernd ist und wenn man in einer Situation dann ist, wo es eine Spaltung gibt, wir und die anderen sind nur böse. Mhm. Und das Böse wird bis hin zum unmenschlich machen der anderen Seite weitergetrieben, dann ist das natürlich hochproblematisch. Wir haben in diesem sogenannten Konflikt schnell immer zwei Parteien, wo nur die eine Seite recht hat und die andere nicht. Man könnte auch von Schwarz-Weiß-Denken sprechen. Wenn man es aber schafft, jeweils der anderen Seite zuzuhören, vielleicht sogar auf sie zuzugehen und durch Empathie, Perspektivwechsel, aber auch durch das Aushalten dieser anderen Positionen diese erste Phase hinter sich zu lassen, dann kann auch Dialog und Begegnung stattfinden. Und beim Thema Antisemitismus, weil Sie das explizit gefragt haben, wenn Israel als Projektionsfläche genutzt wird, um schnell eigentlich deutlich zu machen, dass man auch grundsätzlich ein Problem mit Juden hat und dem Judentum, dann ist das ganz klar Antisemitismus, halt in diesem Fall über die Umwegkommunikation Israel.
Es ist ja auch auffällig, dass eben nach diesem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 eine dramatische Entwicklung stattgefunden hat, kann man sagen. Die Zahl antisemitischer Vorfälle hier in Deutschland ist deutlich gestiegen. Das ist ja erstmal widersprüchlich, weil man eigentlich Solidarität erwarten müsste. Wie erklären Sie das?
Das sind paradoxe Zustände. Antisemitismus ist grundsätzlich steigend. Wir haben da regelmäßig Monitoring-Zahlen, die Meldestellen erfassen immer wieder einen Anstieg von Antisemitismus in Deutschland. Der 7. Oktober ist natürlich nochmal eine Zäsur und öffnet da Tür und Tor für Antisemitismus, weil viele halt diese Projektion über Israel dann vor allem kommunizieren. Es gibt auf der einen Seite Solidarität mit Israel von Menschen, die wissen um die Entstehungsgeschichte des Landes, um die deutsche Rolle im letzten Jahrhundert und den einen berühmten Ausdruck von Angela Merkel, Staatsräson. Und da gibt es eine Anreihung einer Positionierung, die dann dazu führt, dass man deutlich und unmissverständlich auf der Seite Israels steht. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite Menschen, die sagen, das Vorgehen Israels nach diesem schrecklichen Terrorattentat hat irgendwann auch Kompass und Orientierung verloren und das Leid auf der palästinensischen Seite ist unermesslich groß. Dann beginnt das gegeneinander aufwiegen. Hm. Und wenn man in so eine Situation sich hineinbewegt, ist es schwierig, da wieder rauszukommen, das Ganze zu sortieren und mit einer gewissen gesunden Distanz sich anzuschauen. Wenige machen sich Gedanken, wie kann ich denn möglichst objektiv, sachlich und nüchtern, so emotional das Thema auch ist, das Ganze mir anschauen und versuchen, beiden Seiten gerecht zu werden, wenn wir das schon in so einer Zweiseitigkeit sehen.
Thema Schwarz-Weiß, ne? Wobei das natürlich dann auch nicht rechtfertigt, dass es dann antisemitische Übergriffe gibt.
Absolut nicht. Hm. Also jede Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern oder jedes Verständnis für das Leid auf der Seite der Palästinenser oder was in Gaza passiert, darf nicht dazu führen, dass im Umkehrschluss man antisemitische Einstellungen hat und diese auch nach außen deutlich werden lässt, wie es in auch Demonstrationen auch hier in Berlin geschehen ist.
Nun wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder von importierten Antisemitismus gesprochen. Was halten Sie davon?
Dieser Begriff ist meiner Meinung nach inzwischen kontaminiert, weil mit dem Begriff importierter Antisemitismus vor allem Gedanken, Assoziationen hervorgerufen werden oder auch wurden, dass der Antisemitismus, den wir in Deutschland größtenteils auch überwunden hatten, jetzt nochmal zu einem Problem geworden ist durch Einwanderung. Und das trifft es so nicht genau zu. Bei dem Begriff ist auch das Problem, dass wir hier immer eine Externalisierung von Antisemitismus haben. Immer der Antisemitismus der anderen. Das heißt, ich interessiere mich für dieses Thema nur, wenn ich es in einer gewissen Form nutzen kann, nutzbar machen kann, um deutlich zu machen, Antisemitismus, das ist das Problem der anderen. Und ich habe grundsätzlich meine Schwierigkeiten damit, wenn türkeistämmige, kurdischstämmige, arabischstämmige Jugendliche in Deutschland antisemitisch sind, dann ist das ein deutscher Antisemitismus, vielleicht mit besonderen Ausprägungen oder besonderer Art, aber diese Menschen sind in der Regel hier geboren, aufgewachsen, ihre Sozialisation ist in Berlins Straßen und Kiezen oder Münchens Straßen und Kiezen. Und das ist nicht so einfach, dass man dann sagen kann, der ist hier importiert worden. Sogleich auch dennoch Menschen, die in den letzten 10, 15 Jahren aus dem sogenannten nahöstlichen Raum hierher eingewandert sind, durchaus aus Ländern kommen, wo Antisemitismus, insbesondere in Form von Israel-Hass, teilweise Staatsdoktrin war oder teilweise auch in sehr problematischen Schulbüchern dargestellt wurde. Auch das ist ein tatsächliches Problem. Aber man kann sich die Mühe machen und all diese Probleme ohne Hierarchisierung, ohne mit dem Zeigefinger nur auf andere zu zeigen, als Gesamtpaket und Gesamtherausforderung zu sehen und auch anzugehen.
Derwish Hisaci hat vor 2 Jahren ein viel beachtetes Buch geschrieben, Zwischen Hass und Haltung heißt das. Und in dieses Buch hat er auch viele persönliche Erfahrungen einfließen lassen. Da berichtet er auch von dem Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören. Das ist Ihnen schon sehr früh im Leben begegnet. In welchen Situationen besonders?
Immer wieder. Also in der Nachbarschaft gab es Situationen der sogenannten Andersmachung, so aus dem Englischen, The Othering. Aber vor allem in der Schule war das sehr oft Thema. Es sind so vielleicht auch Kleinigkeiten, aber rückblickend erst recht, wenn man dann auch so einen Weg eingeschlagen hat wie ich, wo man diskriminierungssensibel geworden ist oder ein anderes Bewusstsein hat, dann waren das Sprüche wie, wir sind nicht hier auf dem türkischen Basar oder dann erklär du mal, was in Afghanistan los ist. Oder also ständig diese Exotisierung und das Experte werden für Themen, womit ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und das sind noch eher harmlosere Beispiele. Aber diese Sehnsucht, hier dazu zu gehören, war bei mir schon immer sehr groß. Und ich muss rückblickend wahrscheinlich auch sagen, dass mein Engagement gegen Antisemitismus oder das Beschäftigen mit Themen wie Erinnerungskultur auch in gewisser Weise aus dieser Sehnsucht entstanden ist.
Verständlicherweise, also dass es diese Sehnsucht gab auf jeden Fall. Man muss ja festhalten, also Sie sind ein Berliner Junge, 1983 hier in der Stadt geboren. Ihre Eltern, die stammen aus der Türkei und sind, damals hat man von Gastarbeitern gesprochen, hier nach Berlin gekommen. In welchem Bereich waren Ihre Eltern tätig?
Also beide haben viel gearbeitet und unterschiedliche Sachen gemacht. Was wahrscheinlich viele auch so irgendwie kennen, ist, dass sie nicht nur einem Beruf nachgegangen sind, sondern man nennt das Hauswart, Man hat also nochmal die Pflege des Hauses, wo man drin gewohnt, noch zusätzlich betrieben. Dann hatten wir einige Schlüsseljobs, das heißt, wir haben ein Steuerbüro oder von einer Ärztin die Praxis noch abends oder am Wochenende sauber gemacht. Mein Vater hat, sein erster Arbeitgeber waren die Amerikaner in Zehlendorf, da hat er irgendwo im Lager gearbeitet, 69. Später war er auch bei der AEG, aber die letzten Jahre war er Öltankmonteur. Der ist also mit so einem LKW durch die Stadt gefahren und hat Öltanks in alten Wohnhäusern zum Beispiel gereinigt, erneuert. Und meine Mutter hat auch in einer Konservenfabrik und so weiter gearbeitet, aber war vor allem über 30 Jahre Reinigungskraft, vor allem an Schulen und Kitas.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir haben sauber gemacht, auch in Praxen und so. Haben Sie da mitgeholfen oder ist das die Identifikation mit Ihrer Familie?
Es ist auch die Identifikation mit meiner Familie. Ich bin das jüngste Kind in unserer Familie gewesen. Also wir sind dann mit meinen Geschwistern, meinen Eltern hingegangen, die haben angepackt. Ich war dann ein bisschen kleiner und habe vielleicht mal einen Müllbeutel oder so rausgeholt. Und später, als ich älter wurde, habe ich dann wirklich auch mit angepackt. Und eines meiner ersten Jobs war auch Reinigungskraft in einer großen Zigarettenfabrik hier in Berlin.
Viele Eltern aus dieser Generation, also Ihrer Eltern, die hat ja auch der Wunsch angetrieben, dass es den Kindern mal besser gehen soll. Was natürlich auch mit gewissen Erwartungen dann an den Nachwuchs einherging. Wie war das bei Ihnen in der Familie?
Bei uns war das auch so. Also meine Eltern haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Also der Spruch, wenn ihr nicht so arbeiten wollt wie wir, dann müsst ihr gut in der Schule sein. Oder dass wir unsere Arbeiten vorzeigen mussten und die sich das nochmal angeschaut haben, obwohl sie eigentlich nicht wirklich lesen und schreiben konnten und auch nicht verstehen konnten, was da jetzt steht, worum es geht und was da wie benotet wurde.
Aber haben da sie, musste was stehen.
Haben sie immer signalisiert, wir sind dran, wir nehmen das ernst und ihr müsst das auch ernst nehmen mit der Schule. Und was ihr dann später draus macht, ist immer eure Sache. Bildung war meinen Eltern sehr, sehr wichtig.
Und Humor muss bei Ihnen zu Hause auch wichtig gewesen sein, also auch zum Beispiel, um Vorurteilen zu begegnen. Es gibt da eine schöne Geschichte aus Ihrem Buch von Ihrer Mutter, wie sie damit umgegangen ist, als über eine Nachbarin erzählt wurde, dass diese Nachbarin angeblich beim Teekochen immer ins Wasser spuckt.
Ja, genau, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie ich das so kürzen kann, dass sie sowohl rüberkommt als auch Sensibilitäten berücksichtigt, aber das ist so ein innertürkischer Zustand, wo Minderheiten innerhalb der türkischen Gesellschaft, alevitisch zum Beispiel, sunnitisch, wenn es um Religion und Konfessionsfragen geht, und da gibt es auch viele Vorurteile. Also es gibt auch in dieser Form Herausforderungen in Communities und Gesellschaften, und meine Mutter hat mal, als sie so etwas erfahren und mitbekommen hat, sich einen Spaß erlaubt, weil sie auch in einem Vertrauensverhältnis zu beiden betroffenen Personen stand, sie so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Aber am Ende haben alle gelacht, so geht die Geschichte auch im Buch aus, und haben sich verstanden und haben deutlich gemacht, dass solche Vorurteile keinen Platz in unserer Nachbarschaft oder in unserer Familie haben.
Ja, beim Tee trinken wurde dann festgestellt, also hier wird nicht ins Wasser gespuckt, um das sehr kurz und sehr verknappt darzustellen. Ja, was diese Vorteile betrifft, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass der 11. September 2001 so ein Wendepunkt war. Plötzlich wurde Ihnen und vielen anderen als Muslim anders begegnet nach den Terroranschlägen in den USA. Was hat sich verändert für Sie konkret?
Also jetzt jährt sich das ja um 25 Jahre. Ich war als jugendlicher Gastschüler in den USA. Mein Vater hat für die Amerikaner gearbeitet und ich war auch 99 auf den Zwillingstürmen. Also ich war ein großer Amerika-Fan von Bürgern bis hin zu Hollywood. Und als ich an dem Tag nach Hause kam und dann die Bilder gesehen habe und wirklich auf jedem Sender liefen Aufnahmen aus New York, war ich natürlich in einem Schockzustand und gleichzeitig die Wochen und Monate danach haben wir türkischstämmigen Jugendlichen in der Schule schon mitbekommen, okay, wir werden hier ein bisschen anders betrachtet und anders behandelt. Und wir mussten erklären, was islamistischer Terror ist. Und zwar nicht uns selbst, sondern erklären im Sinne von rechtfertigen und behaupten, vor allem Erwachsenen gegenüber, Lehrerinnen und Lehrern gegenüber. Und das war eine sehr ungemütliche Situation, denn gleichzeitig, wo ich Amerika-Fan war, war ich auch ein Junge, der regelmäßig in die Moschee gegangen ist und den Koran gelesen hat, im Ramadan gefastet hat. Also ich war schon kulturell, traditionell im religiösen Setting fest verankert und das clasht dann. Mhm. Und wenn die Erwachsenen, die dann eigentlich vermitteln müssen, helfen müssen und so einen Clash auflösen müssen, kippen dann eher Öl ins Feuer als die andere Rolle, die pädagogische Rolle, die Rolle des Erwachsenen und Vernünftigen einzunehmen. Und ähnliche Fehler machen Erwachsene auch heute.
Was ja tatsächlich dann eben zu einer Radikalisierung führen kann, so aus so einer Protest- und Trotzreaktion heraus. Und Sie haben tatsächlich damals auch teilweise selbst antisemitische Einstellungen entwickelt als Reaktion eben auf diese Diskriminierungserfahrung. Ihre Wut hätte sich natürlich auch gegen andere Gruppen oder die Mehrheitsgesellschaft richten können. Wie erklären Sie sich, dass die sich in diese Richtung kanalisiert hat?
In dieser Zeit gab es viele Verschwörungstheorien um den 11. September herum und das hatte eine gewisse Attraktivität. Das war quasi die Erklärung auf diese Ohnmachtssituation oder auf diese schwierige Situation auf dem Silbertablett. Mhm. Und daran haben sich alle genüsslich bedient. Antisemitismus funktioniert vor allem immer da, wenn es bei der Erklärung der Welt zu einer Sackgasse führt. Dann kann man sich den Juden sehr häufig inzwischen auch Israel als quasi Synonym dafür, als Sündenbock, als Erklärung für das, was passiert, nehmen. Und diese Verführung gab es auch in meiner Jugend nach dem 11. September.
Wie haben Sie sich davon befreit?
Tatsächlich durch Bildung und Begegnung. Also das, was ich heute anwende, habe ich auch damals angeboten bekommen.
Aber es muss ja auch die Bereitschaft dafür da gewesen sein.
Nun war ich vielleicht ein offener Typ in Neukölln und hatte diese Bereitschaft. Vielleicht hat das auch mit Glück zu tun. Eins muss ich noch sagen, meine Familie war sehr offen in der Nachbarschaft, schon fast kosmopolitisch. Wir hatten eine jüdische Nachbarin, seligen Angedenkens, Vera. Sie war fast jeden Tag bei uns zu Hause. Wir hatten bosnische Nachbarn, polnische Nachbarn, vor allem griechische Nachbarn, die in einem engen Verhältnis mit uns waren. Ich war also grundsätzlich offen. Nur war das nach dem 11. September so, dass auch Islamisten, teilweise Prediger, die auf der Straße Menschen angesprochen haben, auch mit diesen antisemitischen Argumenten versucht haben, entweder uns zu catchen oder vor allem das, was vielleicht vorhanden sein kann, nochmal zu bestätigen. Also die diese Einstellung schon vorher irgendwo herhaben, fühlen sich dann bestätigt. Andere wiederum kommen ins Grübeln. Verschwörung ist eine sehr wirkungsvolle Erzählung und ein sehr mächtiges Tool.
Ein Gift, schon immer durch alle Zeiten gewesen und verbreitet sich natürlich heute über das Netz noch viel einfacher, was man dem vielleicht auch entgegensetzen kann. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Derwish Hezaci hat gerade von seiner Jugend und Kindheit in Berlin erzählt, studiert hat er Politik und später auch Englisch in Magdeburg. Zufall oder haben Sie sich die Stadt gezielt ausgesucht?
Nein, damals war es schwierig, Studienplätze zu bekommen. Und meine Schwester war schon vor mir da und hat da studiert. So habe ich mich auch in Magdeburg beworben gehabt. Und das, was Sie vorhin angekündigt haben, dass das da die beste Zeit meines Lebens war, Das war die beste Zeit meines Lebens in dieser Zeit, damals, das ist schon über 20 Jahre her.
Das heißt aber, Sie haben sich in Magdeburg sehr wohl gefühlt.
Ja, total. Also ich war auch das erste Mal dann von zu Hause weg. Vorher waren meine Grenzen in Neukölln, die Karl-Marx-Straße entlang. Irgendwo war dann am Hermannplatz bei Karstadt Schluss. Und dann war ich auf einmal in Magdeburg, hatte einen Führerschein, hatte ein Auto, konnte pendeln, frei sein. Und
Was konnten Sie da anders machen als in Neukölln?
Nun, ich habe mein bekanntes Umfeld verlassen. Mhm.
Das ist ja auch weniger sozialer Druck möglicherweise, oder? Von außen.
Auch, aber das will ich gar nicht damit sagen, sondern ich habe einfach angefangen, mit anderen Menschen zu reden und nicht mehr nur mit den Nachbarn im Umfeld oder mit den Leuten in der Moschee oder beim Fußballverein. Mhm. Denn irgendwann, so groß auch das Umfeld ist, sind das irgendwie 15, 20 Leute und es sind immer die klassischen Fragen. In Magdeburg hatte ich aber die Gelegenheit gehabt, mit Dozenten und Professoren, die Interesse an mir hatten, weil dann auf einmal ein Türke oder ein Moslem aus Berlin da war, der Politik studiert. Ich war da eher eine Rarität. Es waren intensive Gespräche und ich habe dann mit meinen Kommilitonen, die aus Stendal oder Halberstadt kamen, Freundschaften geschlossen, ganz andere Gespräche geführt, Perspektiven erfahren dürfen. Dann waren wir da in Cafés und Kneipen am Hasselbachplatz, irgendwo auch mal am Dom. Die Bedingungen zum Studieren in Magdeburg waren wirklich sehr, sehr gut.
Sie kennen die Stadt, Sie kennen somit eben Sachsen-Anhalt auch so ein bisschen und seit letztem Wochenende, nicht erst seit letztem Wochenende, aber seit letztem Wochenende haben wir es schwarz auf weiß, dass in Sachsen-Anhalt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen eine ja gesichert rechtsextreme Partei gewählt haben, von deren Wahlprogramm sie noch nicht mal etwas haben. Wir haben vorhin am Anfang der Sendung auch schon ein bisschen über die Polarisierung gesprochen und wie man miteinander ins Gespräch kommt. Und damit beschäftigen Sie sich ja nun in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Wie geht man mit den Menschen um, die in so großer Zahl eine Partei wie die AfD wählen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin auch irritiert, wenn Expertinnen und Experten jetzt sehr oft zu Wort kommen, ob es Psychologen sind, Politikwissenschaftler oder von anderen Fächern, die dann relativ schnell mit Antworten kommen. Fakt ist, wir wissen es nicht, was man tun soll, wie man damit umgehen muss. Denn hätten wir es gewusst, dann hoffe ich doch sehr, dass wir bereits mehr unternommen hätten. Mhm. Es ist auf der einen Ebene die Frage, soll man mit Rechten überhaupt reden? Und auf der anderen Ebene zum Beispiel die Frage, ob man die AfD verbieten soll. Zu der ersten Frage, ob man mit Rechten sprechen soll, ich denke, klar, man muss auf jeden Fall mit ihnen reden. Was soll man denn sonst tun? Also ich glaube an das Wort, an die besseren Argumente, an die Überzeugung durch die Begegnung, durch das Gespräch. Und das hat, da gibt es keine Alternative. Was man aber mit Rechten nicht tun darf, ist mit ihnen paktieren. Was man nicht tun darf, ist sie wählen, sie unterstützen, ihnen eine Bühne geben. Das darf man nicht. Aber man muss mit ihnen reden. Denn in den allermeisten Fällen ist da der Schmerz irgendwo ganz anders, ist die Enttäuschung irgendwo ganz anders und sind die Hoffnungen und Sehnsüchte irgendwo ganz anders, als wie wir es in einem Wahlkampf oder so plakativ entzaubern können.
Da sind wir wieder bei diesem Zuhören auch, was Sie vorhin schon beschrieben haben, was auch bei Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen wichtig ist, wenn es um Antisemitismus geht und vielleicht auch eben nicht zu belehren wahrscheinlich, ne?
Ja, das kommt in der Regel nicht gut an, das Belehren. Da reagieren die meisten Menschen, weil sie ja selbstbewusste Wesen sind, allergisch drauf. Mhm. Aber ich glaube, es geht bei allem, was ich versuche hier zu sagen oder auch bei meinem Engagement deutlich zu machen, es geht um das Menschsein. Menschen haben Gefühle, sie haben Bedürfnisse und sie erhoffen sich etwas vom Leben. Und in den meisten Fällen hat das was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun, mit Beziehungen, Freundschaften, Paarbeziehungen oder kollektivere Geschichten. Und da geht es darum, dass man gesehen wird, verstanden wird, gefühlt wird. Und das nimmt hier und da ab. Es wird alles oberflächlicher, es wird schneller, es wird digitaler. Ich habe die Magdeburgerinnen und Magdeburger vor über 20 Jahren als sehr herzliche, also im positiven Sinne bin ich unbedingt immer für Pauschalisierung, als sehr herzliche, freundliche Menschen erlebt, die hilfsbereit waren. Und wenn ich jetzt sehe, was da jetzt für Wahlergebnisse bei rausgekommen sind, macht mich das nicht nur fassungslos, sondern wirklich als Mensch traurig.
Ja, wäre vielleicht gut, wenn sich viele Leute in Sachsen-Anhalt daran erinnern würden, an das, was Sie eben erzählt haben, dass es eben herzliche und auch hilfsbereite Menschen sind. Sie haben ja Politik in Magdeburg eigentlich mit dem Ziel studiert, Journalist zu werden. Warum haben Sie dann auf das Lehramtsstudium umgeschwenkt?
Ja, also schon in der Schule habe ich mich an der Schülerzeitung beteiligt und das machte mir großen Spaß. Und eine prägende Person für meinen Vater war ein älterer Herr, Zahnarzt vom Beruf, wo mein Vater ein bisschen Gartenpflege und so weiter betrieben hat. Und die Tochter von diesem Zahnarzt ist aus der Welt des Journalismus und vor allem der Literaturkritik. Und ich kannte sie nicht persönlich. Ich habe sie ein, zwei Mal nur getroffen und ich glaube auch einmal bei der Beerdigung des Papas. Aber das, was mein Vater erzählt hat und mein grundsätzliches Interesse an Medien, führte dazu, dass ich auch eine Zeit lang großes Interesse daran hatte, Journalist zu werden, die Welt zu bereisen, zu recherchieren und gute Medienarbeit zu machen, so wie ich das schon in der Schule gelernt hatte im Politikunterricht. Es war aber schwierig reinzukommen. Mhm. Gefühlt war alles sehr schwierig Anfang der 2000er Jahre. Die Türen waren verschlossen und ich habe dieser Person dann eine Mail geschrieben, habe mich vorgestellt, also eine ganz rückblickend, eine ganz süße Mail. Und ich hätte erwartet, allein schon wegen der Verbindungen der Papas und meiner großen Motivation, dass da so eine Rückmeldung kommt, wie ja, komm mal vorbei und wir gucken, vielleicht, es ging um einen Praktikumsplatz. Mhm. Da hat sie gesagt, ja, mein Medium hier, das Haus hier ist schon eine große Nummer. Versuchen Sie mal anderswo irgendwo was zu machen. Dann können Sie sich ja mal wieder melden.
Und das hat Sie getroffen?
Das hat mich getroffen. Ich war wirklich tief verletzt und dachte mir, also wenn ich nicht mal durch so eine Bekanntschaft, durch so eine Geschichte nur einen Praktikumsplatz bekomme, dann werde ich es schwer haben, mich dort zu behaupten und mein Brot zu finden. Also Geld zu verdienen. Ich war damals auch schon in einer Beziehung. Ich habe sehr jung geheiratet. Das war alles irgendwann sehr vage und unsicher. Und weil ich irgendwie auch Interesse an Pädagogik hatte, habe ich dann den sicheren Weg des Lehramtsstudiums gewählt.
Deutschlandfunk Kultur, Derwisch Hisatschi setzt sich für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft ein, auf ganz unterschiedlichen Wegen, wobei Begegnung zu schaffen, das ist immer ein wichtiger Schlüssel für ihn. Sie haben auch schon Wohngemeinschaften von muslimischen und jüdischen Jugendlichen initiiert. Wie hat das funktioniert?
Ganz gut hat das funktioniert. Es war ein Pilotprojekt. Sie waren insgesamt nur eine Woche da. Auch da ging es am Anfang um Vertrauensbildung, dass man sich kennenlernt. Wir wollten eigentlich deutlich machen, es gibt kein Muslime gegen Juden, sondern wir schaffen es sogar, dass sie zusammen wohnen, sich eine Küche teilen, ein Badezimmer teilen. Und interessant wurde das, wenn Muslime so religiös waren, dass sie eigentlich ein Umfeld mit Alkohol meiden mussten. Mhm. Und am Schabbat aber die Juden als ein Teil der Praxis auch Wein auf dem Tisch hatten und so weiter. Und wie hat man dann gesprochen, wie hat man das gelöst, wie ist man aufeinander zugegangen oder hat Verständnis gezeigt? Das waren diese spannenden Momente und das hat alles wirklich gut funktioniert. Und ich glaube auch daran, dass es heute auch eine Bereitschaft für solche Projekte gibt und sie hier und da auch stattfinden. Wir als Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus engagieren uns auch im Bereich Vermittlung und hatten im letzten Jahr den Parent Circle, einen israelischen Vater mit einem palästinensischen Vater hier in Berlin, haben einen Film gezeigt. Die waren auf dem Podium, moderiert von Shelly Kupferberg, die auch dem Haus hier nicht unbekannt ist. Beide haben ihre Kinder im Konflikt verloren. Also, und glauben dennoch an die Begegnung. Und Menschen, die aus der Distanz noch emotionaler und hasserfüllter sind als diese Väter, sind meiner Meinung nach auf einem falschen Weg. Der richtige Weg ist, Vorurteile oder negative Einstellungen zu überwinden, aufeinander zuzugehen, zuzuhören und sich anzunähern. Und das funktioniert.
Und durch diese Begegnung bekommen eben Menschen ein Gesicht. Es sind dann nicht einfach nur noch die Israelis, die Palästinenser, sondern es sind dann konkrete Personen, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, die atmen, die Gefühle haben und denen ich dann mich eben so nähere. Nun haben wir vorhin schon kurz angesprochen, heute gibt es nun das Internet. Also Sie machen diese Arbeit schon seit 20 Jahren und das Internet ist immer wichtiger geworden. Wir alle haben es tatsächlich dabei auf unseren Telefonen und wir alle, natürlich Jugendliche, aber Erwachsene auch, sind eben der starken Beeinflussung durch Social Media ausgesetzt, durch Inhalte und gerade extremistische Akteure bespielen ja diese Plattform sehr erfolgreich mit ihrer Propaganda. Was lässt sich dem entgegensetzen?
Also die Schrauben bezüglich des Internet und sozialer Medien, an denen gedreht werden muss, ist nicht nur, ob wir es schaffen, besseren Content zu erzeugen, sondern die sind eher auf einer politisch und auch rechtlichen Ebene. Also da findet Hass statt, da finden Sachen statt, die in der analogen Welt schon als Straftatbestände gesehen und verstanden werden könnten. Mhm. Im Internet passiert das größtenteils anonym, inzwischen auch immer weniger anonym, aber das wirkt wie ein Freiraum für Hass und Hetze. Und ich denke, da muss auf gesetzlicher Ebene nachjustiert werden. Der Druck auf große Konzerne muss erhöht werden. Wir brauchen alternative Plattformen, wo die Kommunikation demokratischer, menschlicher und auch menschenrechtlicher stattfindet, als wie es aktuell der Fall ist. Und dann kann man natürlich trotzdem auch noch durch Gegencontent auch da die Stirn bieten. Grundsätzlich bin ich persönlich immer mehr der Überzeugung, dass man eigentlich als einzelne Personen Social Media auf ein Minimum reduzieren sollte.
Mhm. Sie nutzen die Zeit zum Beispiel auch fürs Fußballspielen. Sind Sie eigentlich noch tatsächlich beim TuS Maccabi oder stehen Sie nicht mehr auf dem Platz?
Also ich stehe tatsächlich da nicht mehr auf dem Platz. Ich bin immer noch bei TuS Maccabi. Unsere Mannschaft ist sich mal am Auflösen und dann wieder am Zusammenraffen. Wir sind auch nicht mehr wie vor über 10 Jahren, wo wir zusammengekommen sind, die Jüngsten, sondern stehen noch tiefer mitten im Leben mit Kind und Kegel. Es ist nicht ganz einfach, diese Truppe zusammenzubringen, aber mein Herz schlägt schon für TuS Maccabi und ich bin nach wie vor Mitglied.
Und das ist auch das Tolle, dass da eben jüdische und nicht-jüdische Spielerinnen und Spieler zusammen auf dem Rasen stehen und gemeinsam eben Zeit miteinander verbringen und da spielt alles andere überhaupt gar keine Rolle, ne?
Genau, und so soll es auch sein und da müssen wir auch als Gesellschaft mehr hin.
Ein schönes Schlusswort. Ich würde dieses Gespräch gerne noch viel länger führen, aber leider sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Derwisch Ersatz, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken, auch für die Arbeit außerhalb von diesem Gespräch. Ich schätze diese Sendung sehr und bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen Kulturradio hören. Und ich bin sehr glücklich, heute hier bei Ihnen gewesen zu sein.